Florian Mühlenkopf, Polizei Gelsenkirchen.
Hallo Florian, erste Frage, die wir immer stellen. Was war dein ursprünglicher Berufswunsch als Kind?
Dadurch, dass mein Vater Polizist ist, hatte sich das relativ schnell ergeben. Ich fand den Job schon immer interessant und für mich stand eigentlich auch relativ früh schon fest, dass ich mal die oder auch eine ähnliche Uniform tragen möchte. Und ja, so bin ich dann zur Polizei gekommen.
Also da wurde der Job in die Wiege gelegt.
Genau.
Ja. Wo war dein Papa? Auch Streifendienst oder hatte der dann...
Bei der Bundespolizei in Münster.
Okay.
Genau. Also dann doch etwas noch anders, ne? Also er ist halt beim Bund, ich bin dann zum Land gegangen und das war auch eine gute Entscheidung.
Ja,
ich hatte mir immer noch mal gehofft, dass wir vielleicht trotzdem noch mal irgendwann einen Einsatz zusammen haben, vielleicht mal ich in Münster, aber es hat leider nicht geklappt, der ist dann doch irgendwann in Rente gegangen und ja.
Okay, Bundespolizei bezahlt ja eigentlich besser, ne, wie die Landespolizei.
Ja, hat beides Vor- und Nachteile. Grundsätzlich fand ich aber das Aufgabenspektrum der Landespolizei ein bisschen interessanter. Und man hat halt nicht diese Zuständigkeitsproblematik, die irgendwo endet, wie der Bahnhof oder auch vielleicht der Flughafen, die Grenze, sondern man hat ein ganzes Bundesland, wo man sich bewegen kann. Und ja, mit der Hundertschaft kommt man ja sogar über die Landesgrenzen noch hinaus.
Ja, das stimmt, hast du recht. Ja gut, okay, also alles richtig gemacht.
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Wie lange bist du jetzt bei dem Verein?
Ich bin 2014 angefangen als Kommissarenwärter, 2017 fertig geworden. Genau, 8 Jahre dann, ne?
Ja. Hast du schon eine Menge erlebt, denke ich.
Auf jeden Fall. Bin schon ein bisschen rumgekommen.
Dann erzähl doch mal, oder sollen wir erst anfangen, weshalb? Ist ja klar, ne? Dann, erzähl mal deinen Werdegang so.
Ja, ich war eigentlich schon immer in Gelsenkirchen. Ich wohne in Haltern. Ich wollte nicht so gerne dort arbeiten, wo ich auch wohne, weil ich da eine gewisse Distanz haben möchte. Und deshalb hat es mich dann auch schon früh nach Gelsenkirchen verschlagen. Ich wollte gerne in eine Behörde, in eine Stadt, wo viel los ist, wo ich viel lernen kann und wo mich auch verschiedene Situationen dann erwarten. Und da ist Gelsenkirchen einfach eine richtig große, gute Mischung. Also man erlebt sehr viel. Und ich bin dann direkt nach dem Studium, 2017, bin ich dann zum Streifendienst nach Gelsenkirchen gekommen. Das war auch mein Wunsch und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich dann dahin gekommen bin. Dort war ich dann
direkt nach Ausbildung bist du nach Gelsenkirchen gekommen?
Oder? Genau.
Ja, okay.
Ja, 2017 bin ich dann als Polizeikommissar in Gelsenkirchen angefangen.
Okay.
Und da war ich dann ein Jahr und für die Behörde Gelsenkirchen ist es eigentlich üblich, dass man ein Jahr im Streifendienst bleibt und dann nach einem Jahr in die Einsatzhundertschaft wechselt.
Das war dann auch so?
Genau, so war das dann auch. Und dann bin ich 2018, im September 2018, bin ich dann in die Einsatzhundertschaft gewechselt. Und da war ich dann 5,5 Jahre.
Das ist aber lange.
Ja. Mir hat das großen Spaß gemacht. Man sagt ja, entweder hasst man die oder man liebt die Einsatzhundertschaft. Okay. Und ich habe da wirklich sehr viele Vorteile gesehen. Und sehr viel Fußball. Das war das einzige Negative. Vorher war ich ein großer Fußballfan. Ich bin auch häufig auf Schalke gefahren. Und ich muss sagen, durch die ganzen Fußballeinsätze habe ich da so ein bisschen die Lust dran verloren. aber das ist nicht schlimm. Ich habe auch ganz viele andere interessante Sachen kennengelernt.
Aber eine Frage mit dem Fußball, ne? Also wir waren ja auch schon oft auf Schalke, mein Sohn ist auch kompletter Schalke-Fan und ich sag immer, mein Gott, also da steht man ja während des ganzen Fußballspiels erstmal das ganze Wochenende steht man da. Ist das nicht auch deprimierend? Ich meine, gut, man kann natürlich mit den Kameraden und Freunden und Kollegen alles gut, aber es ist ja schon auch echt eine Zeitfresser, ne? So ein Einsatz.
Vor allem, das unterschätzen viele, der Polizeieinsatz fängt halt nicht mit dem Anpfiff an, wie es bei den Fans halt im Üblichen der Fall ist, sondern wir sind sehr, sehr häufig schon viel früher da und wir bleiben in der Regel dann auch so lange da, bis die Fans weg sind. Ja, und dann die Einsätze ziehen sich einfach und häufig hat man dann zum Beispiel am Samstag ein Bundesligaspiel und am Sonntag dann nochmal eins oder dann vielleicht die zweite Bundesliga, die mit reinspielt. Wir waren auch schon bei Dritt- und bei Vierte Liga, sag ich mal. Das sind dann schon häufig Zeitfresser, ja.
Was habt ihr noch für Einsätze außer Fußball gehabt in der Zeit?
Viele Demonstrationslagen. Ich war auch in einem sehr spannenden Zeitraum in der Hundertschaft. Und da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, dass ich das miterleben konnte. In den 5,5 Jahren, wo ich da war, hatten wir zum Beispiel die komplette Klimabewegung mit Fridays for Future, dem Hambacher Forst, den Dannröder Forst in Hessen. Und das war halt sehr viel klimabedingt. Ne? Das hatten wir das Thema. Dann hatten wir Black Lives Matters mit George Floyd. die großen Demonstrationsaufkommen, die wir hier in Deutschland hatten. Das ist ja auch alles rübergeschwappt nach Deutschland. Die Thematik wurde ja hier sehr stark behandelt. Dann hatten wir die ganze Pandemie, Corona, mit den ganzen Leuten, die ihre Montagsspaziergänge abgehalten haben, die ihre Demonstrationen durchgeführt haben. Da gab es ja zahlreiche besondere Auflagen, was die Zusammenkünfte von Menschen angeht in der Öffentlichkeit. Wir sind für Corona-Demos bis nach Berlin gefahren, weil die Leute, weil Berlin da ein Stück weit überlastet war, nicht genug eigene Kräfte stellen konnte. Wir waren in München beim G20 und beim G7-Gipfel, haben den geschützt. Ja, wir sind sehr gut rumgekommen.
Also das ist natürlich jetzt eine Sache, die hatten wir noch gar nicht. Also dass einer mal so all das mitgemacht hat.
Ich habe alles, also das war wirklich, ich muss wirklich sagen, das war eine extrem spannende Zeit. Ich habe Erfahrungen ohne Ende gesammelt.
Genau, also das denke ich mir. Also das ist genau das, was uns ja jetzt auch interessiert. Mhm. Und da bin ich jetzt auch froh, auch wenn wir jetzt ein bisschen später durchgestartet sind, dass die nach dir abgesagt hat wegen Krankheit, dass wir da jetzt ein bisschen Zeit haben, um das, dass du das mal wirklich ausführlich erzählst, weil wir das ja dann auch auf zum Mithören machen.
Gerne, ja.
Was war das Schlimmste dabei? Die Erfahrung, die ich am meisten mitgenommen hat, sag ich mal, oder am meisten beschäftigt hat in der Zeit?
Schlimm würde ich das jetzt gar nicht werten. Ich fand es häufig sehr negativ beeindruckend. Wir waren zum Beispiel auf Corona-Demos, wo das Tragen der Maske mit dem Tragen des Judensterns einhergesetzt und gleichgesetzt wurde. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, so geht's jetzt nicht. Also wir können uns häufig, müssen wir uns vieles anhören und dann, aber auf manche Sachen, die kann man dann auch nicht unkommentiert so stehen lassen. Ne? Also sowas hat mich dann zum Beispiel sehr negativ beeindruckt und ich habe generell während der Corona-Pandemie bei diesen ganzen Versammlungslagen häufig auch die Beobachtung gemacht, dass Leute sich auch doch schon, also dass sie eine ganz andere Wahrnehmung der Realität bekommen haben, dass sie sich halt irgendwie dann auch entfremden und von der Gesellschaft auch abkehren und ganz krude Gedankengänge entwickeln. Das fand ich schon immer sehr spannend, was ich da auf diesen Demos erlebt habe. Ja.
Also bist du denn in diesen, also ich denke mal, du hast ja sicher auch viel abbekommen in puncto verbale Gewalt und weiß ich jetzt nicht, körperliche Gewalt. Vielleicht magst du da nochmal irgendwie was erzählen. Seid ihr in Kommunikation getreten? Konntet ihr überhaupt in Kommunikation treten?
Also speziell, also wenn wir jetzt bei dem Thema Corona-Pandemie bleiben, ich war sehr häufig als Verbindungsbeamter eingesetzt. Das ist also das Bindeglied zwischen Versammlungsleitung und Polizeiführung. Und da kommt man natürlich zwangsläufig, also das ist ja auch der Sinn der Sache, dass man halt eben mit den Versammlungsleitern kommuniziert. Die waren häufig sehr zugänglich, aber die können halt auch nicht immer dafür garantieren, welche Teilnehmer an ihrer eigenen Versammlung teilnehmen. Das ist ja eine öffentliche Versammlung. Mhm. Und da habe ich auch sehr häufig mitbekommen, dass gesagt, dass die Versammlungsleiter ein großes Interesse daran hatten, sich an die versammlungsrechtlichen Auflagen zu halten, dass aber die Versammlungsteilnehmer da kein besonders großes Interesse daran hatten. Und dass sie halt einfach unterm Schutz des Versammlungsgesetzes einfach die Möglichkeit genutzt haben, irgendwo ihre Propaganda zu betreiben, die Polizei zu kritisieren, die staatlichen Maßnahmen zu kritisieren. Und ja, da kam es natürlich auch häufig zu körperlichen Auseinandersetzungen. Ja.
Hm. War das jetzt, ich meine, du hast jetzt die eine Geschichte gesagt, das war eben diese Corona-Geschichte. Mhm. Heftig war ja auch Hamburg, Hambacher Forst, das war dieses G20, es war die Klimabewegung. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Gruppen, dass du sagst?
Ja, definitiv. Also einmal vom Alter her, die Klimabewegung ist tendenziell eher jung.
Mhm.
Und ich sag mal, die Leute, die der Pandemie kritisch gegenüberstanden oder in Corona-Bedingungen, die waren nicht, also die waren in der Regel erwachsen.
Älter dann halt auch. Genau. Ne? Gibt es einen Unterschied zwischen den, also du hattest ja jetzt schon gesagt, ja, es gab einen Unterschied. Wie war das? Wie kannst du das greifen oder wie kannst du das erzählen?
Die, ich fand das Diskutieren mit den Leuten aus der Klimabewegung, fand ich häufig sehr spannend, weil die ja häufig waren die dann in meinem Alter oder die waren dann noch jünger und das sind halt junge Leute, Fridays for Future, häufig kommen die tatsächlich aus der Schule, ne? So wie der Name schon sagt.
Mhm.
Die Diskussion mit so jungen Menschen, die haben halt auch andere Ansichten, die sprechen dann über ihre Zukunft und sagen, ey, wenn wir mal irgendwann Kinder haben in 20 Jahren und wohin soll die Reise gehen, was passiert mit unserem Planeten noch? Ja, und ich sag mal, wenn man das mit der Corona-Pandemie vergleicht, ja, man hat versucht zu diskutieren, aber die Diskussionen waren häufig einfach sehr unsachlich, weil man ja Ich finde, die Fridays for Future-Bewegung, die war, wenn man mit denen diskutiert hat, waren die näher an der Realität als die Leute aus der Corona-Pandemie.
Ja. Wie standen die so euch gegenüber, so diese verschiedenen Gruppen? Also ich sag jetzt mal, Corona-Pandemie ist klar, negativ, Polizei wird ja oft auch nicht anerkannt als Institution. Bei der Klimabewegung, die sind ja auch manchmal ein bisschen linksorientiert, vielleicht auch nicht so pro Polizei. Dann war, wie du es gesagt hast, schon die Zeit George Floyd. Wie hat sich das bei euch oder wie kam das rüber? Wie waren die dann? Waren die offen für euch? Haben die auch mit euch diskutiert oder war das gleich so negativ?
Nee, also dass man grundsätzlich sagt, wir haben keine Gesprächsbarriere, haben wir eher selten. Da muss man wirklich schon eher in Richtung Antifa gucken oder irgendwo, ich sag mal, radikale Fußballfans. Mhm. Da ist die Gesprächsbarriere einfach eine schwierige. Da findet kein Austausch statt, das ist einfach so. Aber ich fand sowohl bei der Black Lives Matters Bewegung, wobei die natürlich auch schon eine gewisse Grundkritik haben der Polizei gegenüber. Mhm. Ja. Die sind jetzt nicht negativ eingestellt per se, aber da ist einfach, man merkt einfach, da ist eine gewisse Skepsis, die an den Tag legen. Und da fand ich es auch immer sehr beeindruckend, weil auch da habe ich zum Beispiel häufig Verbindungsbeamter gemacht. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich auch einfach durch viel Transparenz da die Möglichkeit hatte, Leute von positiven Aspekten der Polizeiarbeit auch zu überzeugen. Mhm. Weil viele vergessen ja auch, wenn wir irgendwo bei Versammlungslagen sind, wir sind ja nicht nur da, um Auflagen durchzusetzen, sondern wir sind ja auch, und das häufig auch primär, zum Schutz der Versammlung da. Und das spielt keine Rolle, ob die jetzt rechtsgerichtet ist, linksgerichtet, Kritik gegen die Polizei ausübt oder gegen irgendwas anderes. Wir schützen diese Versammlung, sofern sie den charakteristischen Eigenschaften des Versammlungsgesetzes entspricht.
Also ich denke mal, du bist jetzt auch vom Typ her jemand, der offen auf den Menschen zugeht und du hast so eine Klarheit, das sieht man jetzt nicht im Interview, aber ich sag mal, wir spüren das, also dass man so sagt, wenn du jetzt auf einen zukommst, dann hat man so das Gefühl, da ist, hey, ich biete an euch den Dialog. Meinst du, dass das wirklich auch keine Einbahnstraße ist?
Nee, glaube ich wirklich. Wir haben die Erfahrung zum Beispiel häufig in anderen Bundesländern gesammelt. Wir waren ja dann auch häufig in Berlin, auch zu Corona-Demos. Und auch da habe ich diesen Job ausgeübt. Und dieses Instrument des Verbindungsbeamten kennen die da so in Berlin gar nicht. Ich will das jetzt gar nicht schlecht machen. Vielleicht kennen sie es doch und es war dann nur auf dieser Versammlung noch nicht. Aber ich habe zum Beispiel mehrfach gehört, ja, was sollen wir jetzt miteinander reden? Dann habe ich denen erklärt, was wir jetzt machen, dass wir nochmal die Auflagen durchgehen, das Versammlungsgeschehen, den Zeitplan, die Wegstrecke nochmal durchgehen. Wir haben ja auch polizeiliche Erkenntnisse. Wir können ja auch sagen, es gibt die und die Gegenversammlung. Vielleicht bietet es sich an der Stelle nicht zu verweilen, sondern da an der Stelle durchzulaufen, weil wir da eine Sperrstelle haben mit Gegendemonstranten. Das sind ja alles Informationen, die sind ja für einen Versammlungsleiter von großem Interesse. Mhm. Und deshalb macht dieser Job des Verbindungsbeamten auch einfach Sinn. Und in anderen Bundesländern habe ich halt das Gefühl, der wird da nicht so ausgeübt.
Ich habe das noch nie gehört. Ich habe das noch nie gehört, dieses Wort Verbindungsbeamter.
Aber in Berlin hast du das auch gemacht? Obwohl du eigentlich, ich war ja nur hinzugezogen.
Ja, wir haben als Einsatzhundertschaft NRW haben wir bundesweit einen sehr guten Ruf. Deshalb werden wir auch mal sehr viel angefordert für andere Bundesländer. Mhm. Und wenn wir dann irgendwo sind, bekommen wir auch häufig den Auftrag Schutz der Versammlung. Das ist quasi der Auftrag, der am engsten an der Versammlung selbst ist. Und damit einhergehend ist zum Beispiel NRW auch, das macht ganz NRW so, das machen alle Hundertschaften, ist zum Beispiel auch das zur Verfügung stellen des Verbindungsbeamten.
Okay, also für mich ist das ein neuer Begriff. Wir haben schon 140 Interviews geführt, aber ich habe den Begriff noch nie gehört, Verbindungsbeamter. Das ist schon mal neu. Okay, dann erzähl doch mal, bist du in deiner...
Bist du während des Dienstes schon mal attackiert worden, körperlich oder zumindest verbal?
Ja.
Und das kannst du vielleicht, das Schlimmste, was dir bisher, oder das was dich am meisten belastet hat, Ereignis kurz schildern?
Das war kein Angriff. Also ich wurde im Dienst mal schwer verletzt. Ich habe ein Fahrzeug überführt nach Niedersachsen. Und auf dem Weg dorthin ist vor uns ein ganz schwerer LKW-Unfall passiert, vor unseren Augen. Wir haben gesehen, also wie dieser LKW auf die Mittelleitplanke aufgerutscht ist. Das Fahrerhaus hat sich von dem Trailer abgetrennt und ist auf der Autobahn in den Gegenverkehr reingerollt. Hat sich mehrfach überschlagen. Der Kollege und ich, wir waren zu zweit. Und
war das welche Höhe ungefähr?
Bad Neu-Nenndorf da oben.
Okay.
Könnte man sonst später anfangen.
Nee, das ist immer gut, so Kleinigkeiten zu wissen einfach.
Okay. Ja, ja. Aber da gibt es viele Berichte drüber.
Ja.
Genau, und dann ist der vor uns, ist dieses Fahrzeughaus, ist in den Gegenverkehr gerollt. Der Kollege und ich, wir haben dann die Autobahn hinter uns abgesperrt, sind dann da hingerannt und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Trailer hat irgendwann angefangen zu brennen, weil die, weil der Diesel aus den Tanks ausgelaufen ist. Und dann stand der Trailer in Flammen. Und das Fahrerhaus, wo der LKW-Fahrzeugführer eingeklemmt war, das war direkt quasi daneben. Und die Flammen wurden immer größer und der Fahrer war eingeklemmt. Und der drohte quasi am lebendigen Leibe zu verbrennen. Und das wäre auch auf jeden Fall so gekommen, wenn der Kollege nicht die Rettungsgasse hoch und runter gerannt ist. Und ich glaube, der hat 21 Feuerlöscher besorgt. Und ich habe in der Zeit Karosserieteile abgebrochen und habe so eine Barriere zwischen den Flammen und dem Führerhaus, wo der Fahrer eingeklemmt war, gebaut. Das war die größte Hitzeentwicklung, die ich mein ganzes Leben wahrgenommen habe. Also mir sind teilweise die Haare versenkt, auch an den Haaren und an den Armen. Und ja, letztendlich haben wir es dann geschafft, eine Barriere aus Fahrzeugteilen zu bauen, dass die Flammen nicht an diesen Fahrzeugführer rankommen.
Das heißt, du hast die von dem Auto abmontiert oder abgebrochen?
Ja, es war eh alles defekt und dann habe ich das dann alles zusammengeholt.
Ja, riesen Kraftaufwand auch.
Ja, ne? Ja, genau. Ich habe mich dann auch verletzt mit Schnittwunden an den Armen und wir haben auch die ganze Zeit diesen Rauch, diesen dunklen, schwarzen Rauch eingeatmet. Das war auch der Grund, warum wir, also wir haben es dann, es kam mir vor wie eine Ewigkeit, im Endeffekt waren es glaube ich eine Viertelstunde, 20 Minuten, aber es kam mir viel, viel länger vor und irgendwann kam dann auch die Feuerwehr dann dazu und die haben dann natürlich übernommen, wir haben uns dann zurückgezogen.
Ihr habt dann der Kollege hat die Feuerlöscher aus den Autos in der Rettungsgasse abgesammelt und hat gesagt, wir brauchen Feuerlöscher.
Ja, ja. Teilweise waren da Motorradfahrer aus Holland, die sind die Rettungsgasse runtergefahren, teilweise kilometerweit. Haben von den LKWs die Feuerlöscher geholt und haben die dann durch die Rettungsgasse zu diesem LKW gebracht.
Ja. Das finde ich aber...
Und dieses Fahrzeug, was ihr befüttert, war ein Einsatzfahrzeug? Oder was?
Genau, wir waren am 1. Mai mit der Hundertschaft in Berlin eingesetzt und auf dem Rückweg ist dieses Fahrzeug kaputt gegangen. Und wir sollten an dem Tag dieses Fahrzeug abholen. Das stand bei Hannover, glaube ich. Und auf dem Weg nach Hannover ist das dann passiert.
Und einfach so, oder...
Einfach so, direkt vor uns, wie im Film. Also wie in einem Actionfilm. Wir saßen da, das Wetter war super, so wie heute. Es war auch im Mai. Und wir sind da hingefahren. Wir hatten noch was zu essen und waren vorher noch beim Bäcker, haben uns was zu essen geholt, hatten was zu trinken, hatten Musik an. Und dann guckt man so aus der Scheibe raus. Und ich sage in dem Moment noch, es wäre wirklich schön, wenn wir da jetzt ohne irgendwelche Komplikationen ankommen. Ja, und kurze Zeit später, wie im Film, geht dieser LKW, das ist ja auch ein 40-Tonner, fährt auf die Mittelleitplanke, dieses Führerhaus wird in die Höhe geschleudert, rollt in den Gegenverkehr, die Fahrzeuge hupen, die weichen aus, es war völlig surreal.
Und ihr habt das gesehen
quasi? Das war direkt vor uns, ja, 100 Meter vor uns.
Da denkt man ja, was denkt man denn
immer? Ja, das war völlig unwirklich, aber man muss funktionieren dann, ne? Es geht direkt weiter, man hat das gesehen, hat gesehen, okay, jetzt ist was passiert, dann geht es jetzt als erstmal darum, den Verkehr abzubremsen, damit da keine, das ist ja auch die Autobahn, die Leute fahren deutlich
über. Aber ihr habt ein anderes Fahrzeug gehabt, konntet ihr also Blaulicht anbauen?
Ja, genau, wir haben das dann quergestellt auf die Autobahn.
Okay.
Meine Güte, das war ja schon...
Ja, es war sehr beeindruckend. Also,
ja, wie war das danach? Da warst du vielleicht schon
fertig. Wir sind ins Krankenhaus gegangen, wir hatten eine Rauchgasintoxikation und mussten dann in Hannover im Krankenhaus zur Beobachtung bleiben. Ja. Und dann am nächsten Tag sind wir dann zurückgefahren. Nee, wir haben das Auto sogar noch abgeholt, mein Kollege und ich. Doch. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt die Hälfte der Strecke schon gemacht haben,
aber
das
Auto warst du nicht hat. Irgendwie. Ich meine, du warst doch geschockt, hast du nicht einen Schock gehabt oder so? Das ist doch.
Ja, aber. Also, ich habe mich da fit gefühlt, der Kollege hat sich auch fit gefühlt. Und dann haben wir gedacht, komm jetzt. Dann holen wir noch eben das Auto ab.
Ihr werdet nur eine Nacht stationär oder wie?
Genau, wir waren eine Nacht stationär zur Beobachtung. Wir haben dann so Sauerstoffmasken aufbekommen. Ja, in dem Moment habe ich mir dann auch wenn man mit der Maske da abends im Bett liegt und der Rachen sich so, das Luftholen schon sehr rau anfühlt, dann macht man sich schon auch Gedanken über die eigene Risikobereitschaft. Aber ja,
in dem Moment hatte ich das. Was ich so denke, man müsste dann fast eigentlich in der Ausrüstung auch so ein Brandtuch haben, ja. Ne? Oder sowas wie bei der Feuerwehr. Also
ja. Wir haben ja von der Hundertschaft haben wir ja diese technischen Einsatzanzüge, die sind ja flammhemmend, ne? nicht flammfest, sondern eher flammhemmend. Die halten schon eine große Hitzeentwicklung ab. Ich hatte damals auch, also ich hatte ein T-Shirt an und halt diese Jacke und die Hose natürlich. Ich habe da meine Jacke ausgezogen, habe die damals noch über den LKW-Fahrer drüber gehalten, damit der noch eine Schutzschicht mehr hat. Er hatte natürlich zur Folge, dass ich überall diese Schnittwunden hatte bei dem Abbrechen der Teile.
Und dem LKW-Fahrer, den konnte man retten?
Den hat man da rausgeholt. Der hatte unterhalb des Beckens war alles eingeklemmt, also der hatte multiple Verletzungen. Auch natürlich Rauchgasintoxikation. Der hat dann überlebt den Unfall und ist dann, glaube ich, später an den Folgen einer Operation verstorben. Also auch dort über einen Monat später ist er dann verstorben. Und ich glaube sogar, aber da bin ich mir nicht sicher, dass das nicht mal unmittelbar mit den Verletzungen zu tun hat, sondern eher mit den Folgen einer Operation. Mhm, okay. Also der hatte sich auch schon Reha-Platz ausgesucht und er war wirklich auf dem Wege der Besserung, weil wir natürlich alle sehr dankbar waren. Ja. Apropos Dankbarkeit, da gab es dann auch die Rettungsmedaille von Henrik Wüst, die Rettungsmedaille NRW, der Kollege und ich dafür bekommen.
Das müssen wir natürlich... Nicht von Reul, sondern von Wüst.
Hm. Ja, du bist ja der Ministerpräsident.
Genau. Das war auch in Münster damals. Das war hier im Medienhafen, hat er das gemacht. Ja.
Schön.
Wir haben uns auch gefreut über die Anerkennung.
Ja, also das ist ja wirklich, ich meine, was ihr da geleistet habt, das ist ja unglaublich.
Fehlt dir etwas in deinem Arbeitsumfeld? Hast du den Eindruck, dass du und deine Arbeit in der Gesellschaft ausreichend respektiert werden?
Jetzt ist es bei mir ja so, ich bin ja Pressesprecher. Das wäre auch eine Botschaft, die ich vielleicht gerne auch senden würde. Wir nehmen ja sehr viele Meinungen wahr, sowohl über Medienanfragen als auch über Bürgerinnen und Bürger, die uns kontaktieren. Aber wir haben ja auch unsere Social-Media-Plattform, wo wir sehr viel teilen, wo auch sehr viel diskutiert wird und wo wir auch sehr viele Kommentare wahrnehmen. Und da merken wir einfach, dass häufig die Anonymität des Internets einfach genutzt wird, um unter unseren Beiträgen auch zu kommentieren. Aber da geht es dann weniger um diesen, ich sag mal objektiv, diesen Einsatz, diese polizeiliche Situation, über die wir berichtet haben, zu kommentieren, als vielmehr einfach über diese anonymen Nutzerprofile zu beleidigen, irgendwo Hass zu schüren, die Unwahrheit zu verbreiten. Und da sind wir halt ganz stark hinterher, weil wir einfach der Meinung sind, dass gerade diese digitalen Plattformen nicht zum rechtsfreien Raum werden dürfen. Ne? Also wenn da irgendwelche strafrechtlich relevanten Themen entstehen, dann bringen wir die auch konsequent zur Anzeige.
Mhm. Also das ist ja nicht immer leicht, die dann zurückzuverfolgen.
Genau, ja.
Müssen wir mal eben kurz zurück zu, du hast ja 5,5 Jahre, warst du im Einsatzmannschaft und dann bist du direkt Pressesprecher geworden?
Und dann bin ich in den Leitungsstab gegangen und bin Pressesprecher geworden, ja.
Okay. Leitungsstab bedeutet, du warst jetzt auch in Hiltrup oder?
Nee, Leitungsstab, der Polizeipräsident, der Behördenleiter, der hat einen eigenen Leitungsstab.
Okay.
Es gibt verschiedene, es gibt ja die Kripo, es gibt die Schutzpolizei, die zentralen Aufgaben und so weiter, Verkehrsdienst. Und der Leitungsstab ist quasi so eine eigene Führungsstelle des Polizeipräsidenten. Das ist bei uns in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal in Behördenstrategie und Controlling, in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, da bin ich als Pressesprecher. Mhm. Und das dritte ist die Vorgangsfertigung. Die kümmern sich zum Beispiel um die ganze Qualitätssicherung der Anzeigen und um alles Schriftliche.
Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Du warst ja jetzt Hundertschaft, klar. Mhm. Da hast du jetzt extremst viel mitgemacht. Also ja. Da konntest du uns bestimmt noch mehr erzählen. Mhm. Magst du noch ein Erlebnis aus diesen Demonstrationen erzählen, das dir am Herzen liegt? Also ja. Mir geht es gar nicht immer um das Schlimmste oder so, sondern ja. Einfach was dich am meisten getriggert hat oder ja. Beeindruckt oder wie auch immer.
Ich war zum Beispiel auch in Lützerath, als Lützerath gestürmt, also geräumt wurde und dann später versucht wurde zu stürmen von den Demonstranten. Das war für mich auch wirklich ein sehr beeindruckender Einsatz.
Mhm. Also, inwiefern?
Da stand man wirklich auch Leuten gegenüber an der Abbruchkante des Tagebaus, wo wir zum Beispiel auch eine Grenze hatten und gesagt haben, egal was passiert, die Polizeibeamten überschreiten diese Grenze nicht, weil da herrscht wirklich Lebensgefahr, da geht es 80 Meter in die Tiefe.
Das habe ich im Internet
gemacht. Und wir standen da als Polizeikette und dann sieht man die Leute teilweise 5 Meter oder 3 Meter an dieser Kante entlang rennen. Und auf der einen Seite denkt man sich, boah, du bist Polizist, du bist auch für deren Sicherheit zuständig. Auf der anderen Seite haben die sich ja aus eigenem Willen heraus in diese Lebensgefahr begeben. Und ja, das war zum Beispiel auch so ein Zwiespalt für mich. Da war zum Beispiel aber auch sehr stark die Antifa mit dem schwarzen Block vertreten, die es häufig darauf auch angelegt haben, auch Polizisten schwer zu verletzen da. Die haben eine Pyrotechnik auf uns geworfen. Es wurden bewusst die Reiterstaffel, die Pferde beunruhigt mit Rettungsdecken, dass die Tiere in den Flucht ins Fluchtverhalten reinkommen. Es wurden Fahrzeuge mit Grillanzündern, ich glaube ein Drittel unserer Fahrzeuge war kaputt. Die haben teilweise Grillanzünder auf die Reifen gelegt. Es wurde mit Gegenständen auf uns eingeschlagen. Die hatten ja nur für Schutzbewaffnung. Viele von denen haben sich Kissen mit Stroh vollgestopft und haben dann damit versucht, die Polizeiketten zu durchbrechen. Viele von denen trugen auch diese Maler- und Lackiererbrillen, damit die sich gegen Pfefferspray wappnen. Ja, es war wirklich sehr beeindruckend. Da muss ich wirklich sagen, wir haben ja eben über meine Wahrnehmung von Fridays for Future gesprochen. Mhm. Da habe ich ja gesagt, das sind häufig junge Leute, mit denen man dann auch gut diskutieren konnte. Das war in der Regel immer ein friedliches Miteinander. Mhm. Na, die waren dann häufig dann jung und vielleicht haben die dann irgendwie die Situation nicht so richtig überblicken können. Aber im Vergleich zu Lützerath muss ich wirklich sagen, da will ich auch gar nicht alle über einen Kamm scheren. Aber da waren wirklich einzelne Personen, Sie kennen oder ihr kennt zum Beispiel den Mönch, ne, den Mönch von Lützerath, der ist ja auch eigentlich Franzose. Ja. Und da gab es halt viele Tatverdächtige, die aus dem Ausland einfach nur für dieses Event dorthin gereist sind und da halt auf Polizisten noch eingewirkt haben.
Ja, also dafür danke ich dir jetzt nochmal für dieses Statement. Ich habe das damals auch viel verfolgt. Mhm. Das finde ich ergänzt jetzt noch deine Geschichte, die du jetzt auch erzählt hast. Eine Sache auch noch, dann bist du in Streifendienst gegangen. Wie war das für dich? Ich meine, das ist ja jetzt, bist ja jetzt mit dem Herz wirklich an der Hundertschaft gehangen und plötzlich warst du jetzt, hast natürlich einen Pressesprecher und so weiter, aber wie ist das jetzt gewesen, dieser Umswitch, diese Umswitchung in den Streifendienst? Man fährt zu zweit, manchmal vielleicht zu dritt. War das für dich eine extreme Umstellung? Hast du da dich auch wiedergefunden? Hast du auch was erlebt, was du uns gerne erzählen möchtest? Oder?
Ich war ja erst im Streifendienst und bin dann in die Hundertschaft gekommen.
Ja. Okay, dann umgekehrt. Ja. Nein, alles gut. Also,
Also der Streifendienst, da kommt man, muss man einfach sagen, bei der Polizei kommt man in jungen Lebensjahren, bekommt man sehr viel Verantwortung. Weil man fährt in der Regel zu zweit. Wenn es sich so machen lässt, dann fährt man meistens, gerade am Anfang, wenn man Berufsanfänger ist, noch mit einem erfahrenen Beamten. Aber häufig lässt sich das einfach nicht umsetzen, weil wir einfach dafür nicht die Personalstärke haben. Und es werden auch immer Leute krank oder sind irgendwie dann anders eingebunden. Das heißt, man als Polizist im Streifendienst bekommt man sehr viel Verantwortung in jungen Lebenssituationen. Und auch da musste ich schon häufig die Einsatzhandschuhe anziehen und auch häufig die Pistole ziehen, zum Gott sei Dank noch nie schießen. Aber das kam häufig auch zu brenzlichen Situationen, wo halt auch teilweise nur Nuancen gefehlt haben. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz, der Streifendienst hat mir auch gezeigt, weil das ist letztendlich die Polizei, an die Leute mit als erstes denken. Wenn irgendwo ein Verkehrsunfall passiert oder wenn irgendwo jemand randaliert oder abends vielleicht auch einfach nur eine Ruhestörung ist, weil die Party zu laut ist.
Jetzt sagtest du Waffe ziehen. Also das ist ja immer so ein Problem, das haben wir auch schon gemerkt in unseren Interviews, dass keiner gern die Waffe zieht.
Nee, genau.
Da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz wissen, wie war das so für dich? Was war das für eine Situation? Kannst du da vielleicht mal nochmal ein Beispiel nennen?
Es gibt mehrere Situationen. Häufig hat man halt die Informationen von der Leitstelle oder von einem Notruf, dass irgendjemand sagt, der Mann ist bewaffnet oder das polizeiliche Gegenüber ist bewaffnet, der hat ein Messer bei sich oder alleine diese Hochzeitskorsos nach türkischen Hochzeiten, wo dann Leute mit Waffen in die Luft schießen. Das sind halt alles Aspekte, wo man sich sagen muss, okay, ich komme jetzt in eine Situation rein, wo ich davon ausgehe oder wo ich Hinweise darauf habe, dass mein Gegenüber bewaffnet ist. Das ist in der Regel die einzige Wahrnehmung oder die einzige Reaktion darauf ist, wenn ich in die Situation reingehe und es tatsächlich ich diese Person antreffe, dann ziehe ich meine Waffe zum Schutz meiner Person.
Eigentlich.
Wenn sich dann rausstellen sollte, die Person ist kooperativ, ne, sie zeigt mir seine Hände, geht auf den Boden oder macht das, was ich von ihr verlange und man sagt dann, okay, vielleicht war es auch eine Fehlinformation, die Person ist gar nicht bewaffnet. Dann kann man die auch einfach wegstecken, dann ist die Situation gegessen. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Man muss sich halt immer schnell anpassen. Und das ist auch das, was gerade in jungen Lebenslernen so spannend ist. Die Leute, die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise fertig werden, die sind Anfang 20. Mhm. Das sind Leute, die werden dann auf die Straße geschickt, sag ich mal. Und so viel Lebenserfahrung hat man mit Anfang 20 auch noch nicht. Und dann kommt man in Situationen rein, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt schon wirklich eine große Nummer. Und aber irgendwie muss das dann trotzdem immer alles funktionieren. Weil häufig ist es so, wenn jemand die Polizei ruft, dann wird häufig schon viel vorher versucht und das hat dann zu keiner Lösung geführt und dann ist mal die Quintessenz daraus, ja, rufe ich jetzt die Polizei. kommt die Polizei irgendwo hin und dann stellt man sich auch die Frage, okay, wenn ich das Problem jetzt nicht löse, wer denn dann?
Aber du selbst, hast du konkret, kannst du konkret vielleicht einen Fall schildern, wo du die Waffe gezogen hast, wenn du es auch nicht benutzt hast?
Ja. Ja, wir waren in Gelsenkirchen eingesetzt, im Streifendienst, und da hat eine Nachbarin hat gesehen, dass der Nachbar mit einer Pistole in die Luft geschossen hat, und er hat auch Streitgeräusche gehört. Und eine Frau hat noch geweint, und dann sind wir da hingefahren, zu dritt sogar, ein Kollege und ich und die Praktikantin des Kollegen, und dann sind wir dann nachher vorgefahren. Und waren gerade dabei, uns einen Überblick zu verschaffen, und dann kam auch schon die Person, um die es da ging, kam auch schon aus so einem Haus raus und hatte halt in der Hand einen Revolver. Die Person war oberkörperfrei, war blutverschmiert, hatte hier oben schon Blut an den Schultern, hat auch der deutschen Sprache war sie nicht besonders mächtig, also war Migrationshintergrund. Und kam halt auf uns zu, wirkte auch äußerst aggressiv, hat uns angeschrien, wir konnten aber halt nichts verstehen, weil es nicht unsere Sprache war. Und hatte halt dabei diese Pistole in der Hand. Ja, und dann ist natürlich auch das erste, was man da macht, ist halt auch noch die Pistole ziehen, zweites Schutz suchen. Wir haben uns dann ein Stück weit zurückgezogen. Die Person hat sich dann auch so ein bisschen zurückgezogen in ihre Garage. Und wir haben uns dann hinter den Streifenwagen positioniert, haben auf die Person gezielt. Und da muss man einfach sagen, die Person hatte die Pistole am gestreckten Arm nach unten. Und man zielt ja dann auf den Menschen, man schaut über die Visierlinie der Waffe, vorne hat man ein Korn auf der Pistole, man richtet das Korn auf diesen Menschen, und dann muss man sich für gewahr werden, sobald er auch nur ansatzweise einen Knick in diesen Arm bekommt und die Mündung der Waffe in deine Richtung gerichtet wird, musst du abdrücken. Geht nicht anders, weil sonst die Gefahr ist einfach zu groß. Und du schaust dann über den Lauf deiner Waffe, die auf einen Menschen gerichtet ist, und schaust halt darauf, wie er sich verhält. Und letztendlich bist du dann in einer Situation, wo nicht du, also natürlich auch, aber primär entscheidet das Gegenüber darüber, ob die jetzt dann weiterlebt oder ob sie dann jetzt schwer verletzt wird oder nicht. Weil ich war mir in der Situation sicher, es gibt nur die beiden Varianten. Entweder er verhält sich ruhig, dann brauche ich auch nicht schießen, wenn der Arm gestreckt bleibt, dann ist alles gut. Aber sobald der Knick reinkommt, dann ist die Entscheidung, dann hat er quasi die Entscheidung gefällt, dass ich abdrücken muss.
Er hat quasi die Entscheidung für dich dann gefällt in dem Moment. Ja. Danke, dass du das jetzt einmal so präzise geschildert hast. Ich glaube, das ist ein guter, hast du wirklich super rübergebracht jetzt. Mhm. Da sind wir dann eigentlich auch schon so weit, ne?
Ja.
Also ich denke mal, wir könnten mit dir noch ewig reden. Also vielen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Welche Werte versuchst du deinen Kindern zu vermitteln? Welche Werte sind in der Gesellschaft besonders wichtig? Hast du ein Kind eigentlich gefragt? Ne?
Nee.
Okay, Gott sei Dank.
Ein bisschen jung.
Guck mal, das geht jetzt auch schon. So, welche Werte sind in der Gesellschaft besonders wichtig?
Mir ist Verständnis wichtig, Verständnis für das Gegenüber. Ich finde, man muss Verständnis für polizeiliche Maßnahmen haben. Wir als Polizei müssen aber auch Verständnis für die Belange der Bürgerinnen und Bürger haben, und die sind einfach sehr, sehr verschieden. Und man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, man muss wirklich auch den einzelnen Menschen als Individuum betrachten und auch deren Bedürfnisse.
Jetzt habt ihr ja in Gelsenkirchen auch ein ziemlich breites Publikum. Also ich sag mal, da habt ihr ja sehr viele Nationalitäten, das ist ja Ruhrgebiet. Mhm. Also da ist das ja schon auch, echt eine Herausforderung.
Ja.
Ne?
So Gelsenkirchen ist multikulturell, muss man einfach so sagen. Das ist auch gut so, das ist historisch so geprägt. Und da muss man einfach auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen. Aber unter dem ganzen Verständnis darf man halt auch trotzdem nicht vergessen, die Polizei hat immer noch einen gewissen Stand in der Gesellschaft. Mhm. Und man muss auch nicht, also ich finde, man kann mit Verständnis an eine Situation herangehen. Aber die Kolleginnen und Kollegen, ich halte die für so versiert und so weitsichtig, dass man auch mal irgendwann sagt, okay, jetzt ist hier aber eine Grenze. Wenn ihr diese Grenze überschreitet, dann gibt es eben Konsequenzen. Mhm. Und ich finde, die Polizei tut gut daran, auch Grenzen konsequent durchzusetzen. Mhm. Und halt nicht immer sich, dann drücken wir jetzt nochmal ein Auge zu und hier nochmal. Weil ich finde, klare Linien bringen einfach klare Strukturen. Und wenn man ganz genau wenn man ganz genau weiß, bis wo man gehen kann, dann ist das auch in Ordnung. Und wir haben schon viele Spielräume als Polizei. Wir haben bei Ordnungswidrigkeiten das Opportunitätsprinzip. Wir können selbst entscheiden, ob wir eine Ordnungswidrigkeit verfolgen oder nicht. Das finde ich auch sehr gut. Weil es ist einfach nicht jeder Mensch gleich.
Ich finde den Satz sehr gut. Klare Linien bringen klare Strukturen. Also das ist ja überall so. Es ist in der Kindererziehung so. Es ist, es zieht sich ja durch die Gesellschaft durch.
Ja.
Und so funktioniert einfach eine Gesellschaft, ne, wenn man sich an Regeln hält. Ja, was machst du denn privat so in deiner Freizeit?
Ja, ich fahre gerne Fahrrad und treibe auch sonst viel Sport.
Was fährst du für Rad?
Ein Gravelbike.
Was?
Gravelbike.
Gravelbike. Das ist quasi ein. Das ist doch jetzt total in.
Ja. Ich habe eine Fahrradtour gemacht bei einer Freundin von mir, die hat ja auch ein Gravelbike.
Ne? Ja.
Da kannst du ja echt vergessen.
Sind das die mit den dicken Rädern oder?
Nee, das ist quasi ein Rennradaufbau, aber man hat ein bisschen breitere Reifen.
Genau.
Ja, aber du kannst ja dann irgendwo eine Fahrradtasche dran machen, ne?
Also ja, doch, gibt's auch, ja.
Richtige.
Ja, so aber so primär sind
Arschrakete.
Die. Ja, sowas.
Ja.
Aber primär sind die schon eher für den sportlichen.
Also, aber du fährst auch Touren oder wie, oder nicht?
Ich fahr gerne auch alleine. Ansonsten Skifahren im Winter mache ich noch sehr gerne.
Ah, Skifahren, das ist cool.
Ja. Fährst du auch?
Ja, also jetzt bin ich 2 Jahre nicht mehr gefahren, aber
ja.
Mir macht es mittlerweile so ein bisschen Angst, wie die so um einen rum
ja.
auf der Piste das schießen.
Also, echt nachvollziehen.
Also ich fahre eigentlich immer gut und sicher, aber wenn ich dann so sehe, dass manche da runterheizen, ohne zu gucken nach rechts und nach links. Das macht mir mittlerweile Angst. Früher hatte ich die Angst nicht, aber mittlerweile. Ja.
Sind noch mehr Hobbys?
Ich habe einen Golden Retriever.
Ah,
der mich auf Trab
hält. Hab ich schon gesehen.
Ja, den Anton.
Hatte ich auch mal, Golden Retriever.
Ja.
Schöne Hunde.
Ja, sehr.
Dann musst du ja auch viel an der frischen Luft sein.
Genau, mit dem verbringe ich viel Zeit.
Okay.
Aber mit dem fährst du nicht Fahrrad.
Nein.
Gravelbahn.
Aber spazieren gehen.
Spazieren gehen, schwimmen, der geht auch sehr gerne schwimmen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt im Sommer schwimmen im See und so, ne?
Ja.
Ja,
Was wir vergessen haben, aber war dein schönstes Erlebnis. Hast du ein schönstes Erlebnis erlebt im Dienst?
Ja, ich habe auch ganz viele schöne Erlebnisse erlebt. Jetzt haben wir ja viel über WWD, also Wachdienst und Hundertschaft gesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die Pressesprechersache eingehen. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Gruppe von Flüchtlingen, also Kinder, Kriegsflüchtlingen und dann Kinder, eine Kindergruppe, bei uns im Präsidium zu betreuen und da haben wir dann auch Rücksprache mit den Betreuern gehalten und die sagten, ja, sind teilweise Kinder dabei, die sind ganz stark traumatisiert und wir können machen, was wir wollen, wir kriegen nicht zum Lachen, ne? Also die sind wirklich sehr, sehr stark traumatisiert. Die waren mit denen im Zoo, im Museum, haben alles versucht und da habe ich dann, wir hatten dann so ein kleines Programm für die organisiert, wir hatten dann ein Polizeimotorrad besorgt, einen Streifenwagen, wo die sich reinsetzen konnten, verschiedene Einsatzmittel, die Uniformteile konnten die anprobieren und haben halt ein kleines Programm gemacht, konnten ein bisschen mit Sprühkreide auf dem Boden rumschmieren und da hat sich ein Kind, wo die auch sagten, ja, das ist einer unserer härteren Fälle, der hat sich auf ein Polizeimotorrad gesetzt und konnte dann auch mal Blaulicht anmachen und dieses Kind hat über beide Ohren gestrahlt. Und da habe ich wirklich, da stand ich daneben und ich musste dann auch total, ja, ich musste auch total grinsen. Ich habe mich so gefreut, weil ich dachte so, ey, das ist für uns sowas, das ist ja nichts Besonderes, ne? Jemanden auf ein Polizeimotorrad setzen, ne? Ja, das Kind hatte einfach, viele von denen haben natürlich auch ein schlechtes Verhältnis zur Polizei aus ihren Herkunftsländern und die kannten das gar nicht, dass die Polizei freundlich ist, dass man Uniformteile anprobieren kann, dass man sich sogar auf ein Polizeimotorrad setzen kann und Blaulicht anmachen kann. Das war sowas Besonderes für die. Das hat mir einfach wieder gezeigt, dass wir als Polizei auch häufig mit ganz einfachen Mitteln die Möglichkeit haben, auch was Gutes zu tun, insbesondere auf Kinder oder halt auch einfach auf Menschen, denen es einfach nicht so gut geht.
Das ist ein schönes Erlebnis. Wünschst du dir etwas besonders für die Zukunft oder beruflich?
Ich wünsche mir, dass... gute Frage, was wünsche ich mir? Muss auch ein Stück weit realistisch sein.
Kannst auch den Weltfrieden wünschen.
Ja, genau.
wir sind da völlig entspannt.
Ja, ich würde mir einfach wünschen, wenn den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere denen, die tagtäglich wirklich auf Streife sind oder irgendwo im operativen Dienst unterwegs sind, wenn denen der Respekt gegenübergebracht wird, den die auch verdienen, weil die meisten von denen machen es halt nicht für sich, sondern machen das auch schon für die Menschen, einfach weil die helfen wollen und weil die halt auch einfach einen Dienst an der Gesellschaft tun wollen. Und ich finde, das verdient Respekt und den Respekt sollte man denen dann auch zollen.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Florian.
Gerne.